Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die letzten Tage gab es kein Update. Ich lag flach mit Covid. Mittlerweile hat die ganze Familie und ich pflege das Lazarett sozusagen. Von dem Wochenende trotzdem ein rasches Update. Der amerikanische Arbeitsmarkt im Februar, mehr Jobs geschaffen als erwartet. Aber die Daten vom Dezember und Januar wurden stark nach unten revidiert und die Arbeitslosenrate ist gestiegen im Februar auf 3,9%. Lohninflation geringer als erwartet. Insgesamt also steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai. Wir haben ansonsten Quartalszahlen im Tech-Sektor, Marvel und Broadcom bei dem KI-Sektor unterwegs. Und in diesen Bereichen boomt das Business dort auch. Das wird aber überschattet durch die anderen Sparten, die enttäuschen, insbesondere auch bei den Aussichten. Trotzdem sehen wir, dass an der Wall Street auf breiter Front bei beiden Werten die Kursziele angehoben werden. Die Kursverluste halten sich hier also stark in Grenzen. Nach einer kleinen Covid-bedingten Pause, mittlerweile hat also die ganze Familie ein kleines Update vor dem Wochenende. Der amerikanische Arbeitsmarkt im Februar ist sehr gemischt ausgefallen. Es wurden mit 275.000 Jobs mehr Stellen geschaffen als erwartet. 75.000 mehr als erwartet. Aber die Daten vom Januar und Dezember wurden deutlich reduziert. Und zwar um 167.000 Stellen. Das ist auch auffällig, wenn man sich die letzten 12 Monate mal anschaut, dass rückblickend die Initialdaten oft sehr stark gesenkt werden. Der Arbeitsmarkt scheint also ein bisschen an Dynamik zu verlieren, denn gleichzeitig ist auch die Arbeitslosenquote von 3,7 auf 3,9% gestiegen. Die Wall Street ging von 3,7% aus. Die durchschnittlichen Stundenlöhne sind wiederum nur um 0,1% gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Also die Lohninflation hat an Dynamik verloren. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Arbeitsmarktbericht gibt der amerikanischen Notenbank eigentlich ein bisschen mehr Raum, um die Zinsen eventuell auch schon im Mai zu reduzieren, obwohl die Basisannahme der Wall Street weiterhin ist, die erste Zinssenkung kommt im Juni. Wir hatten ja nun diese Woche den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell vor dem Senat und Kongress. Und zwei Sachen sind auffällig. Zum einen, er hat sich nicht gegen die aktuelle Marktmeinung gestemmt. Der Markt geht jetzt davon aus, dass wir 2 bis 3 Zinssenkungen sehen werden in diesem Jahr. Im Januar lagen wir noch bei 6 Zinssenkungen. Und 2 bis 3 Zinssenkungen liegt eigentlich im Rahmen dessen, was die Notenbank ja ohnehin schon die ganze Zeit signalisiert hat. Das scheint auch die Norm zu bleiben. Jerome Powell macht deutlich, dass es in diesem Jahr Zinssenkungen geben wird. Ganz besonders spannend war der Hinweis vor dem Senat am Donnerstag, dass seine Zuversicht, dass er bald senken kann, diese Zuversicht habe zugenommen. Also die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen steigt. Das ist übrigens eine sehr ähnliche Message von Christine Lagarde aus dem Hause der EZB gewesen. Und wir haben zwischenzeitlich auch noch Kommentare aus der EZB, einmal von Villeroy, der betont, dass Zinssenkungen im April oder Juni wahrscheinlich seien. Gleichzeitig auch aus dem Hause der EZB Rehn sagt, das Risiko, die Zinsen zu früh zu senken, habe nachgelassen. Die Bank of Japan muss auch noch mit angesprochen werden, auch wichtig. Wir haben die aktuellen Verhandlungen mit den Gewerkschaften, die neuen Lohnverhandlungen. Die Verhandlungen sind am 13. März abgeschlossen. Das scheint die Bank of Japan noch abwarten zu wollen. Aber es gibt erneut Hinweise darauf, dass die Negativzinspolitik in Japan enden wird. Eine Zinsanhebung könnte hier also nahen. Der Yen ist dementsprechend fester und der US-Dollar mit auf der Verliererseite. Ich hätte es fast vergessen, State of the Union, die Lage zur Nation, Rede zur Lage der Nation von Joe Biden. Warum habe ich sie fast vergessen? Weil es für die Börse eigentlich keine besonders große Rolle spielt. Er hat sich kampfeslustig präsentiert, that's nice, aber für die Börse hat das, was gestern gesagt wurde, eigentlich keinen besonders großen Einfluss. Deshalb mache ich bei dem Thema auch gleich mal einen Haken dran und wir machen weiter mit der Wall Street. Ich will nachher nochmal auf das Thema China eingehen, weil wir immer mehr sehen, dass die Spannungen zwischen den USA und China und der Wirtschaftsfront zunehmen. Dazu aber gleich ein bisschen mehr. Ich möchte mal weitermachen mit den Ergebnissen, die wir haben im Tech-Sektor. Wir haben hier die Quartalszahlen von Broadcom, die mit im Fokus steht. Broadcom, großer KI-Gewinner und die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal, der Ertrag pro Aktie und der Umsatz lagen ja beide über den Erwartungen des Marktes. Auch das EBITDA-Ergebnis war höher als erwartet. Wie dem auch sei, wenn man sich die Aussichten anschaut, sind die eher enttäuschend. Für das Fiskaljahr 2024 werden die Aussichten im Prinzip mit bestätigt. Und man sieht im abgelaufenen Quartal, dass quasi das Business außerhalb des KI-Sektors lahmt. Das Semiconductor, das Chip-anlehnende Business, die Umsätze dort lagen mit 7,4 Milliarden etwa 300 Millionen Dollar unter den Schätzungen des Marktes. Das ist ein Stück weit enttäuschend. Und wie dem auch sei, sind die Kommentare an der Wall Street zu Broadcom trotzdem auf breiter Front sehr positiv. Bernstein hebt das Kursziel an auf 1600, bleibt bei Outperformer und sagt, naja, es sei schon ein bisschen enttäuschend, dass das Kerngeschäft lahmt. Wie dem auch sei, sei es eben nur eine leichte Enttäuschung und irgendwie auch nicht so richtig überraschend. Also bleibt man bei der Kaufempfehlung. Wir haben bei der Bank of America ein angehobenes Kursziel auf 1680 Dollar und auch hier wird betont, ja, erstes Quartal Semiconductor Schwäche, das eigentliche Legacy Business, also das quasi eingebürgerte Business, das Kernbusiness, das man schon lange hatte, das lahmt, wie dem auch sei, sei die KI-Pipeline solide, so die Bank of America, und das bringt eigentlich auf den Punkt, das Entscheidende an der Wall Street aktuell ist alles, was an KI anlehnt. Wenn man mir im Januar erzählt hätte, dass Tesla, Apple und Google bis März verlieren würden, also schwächer tendieren fürs Jahr, und der Nasdaq ist trotzdem auf der Gewinnerseite, ich hätte es niemandem geglaubt. Aber es ist die KI-Story, die letztendlich gesehen alles mit nach oben führt. Bei Marvel Technology ist es letztendlich gesehen ähnlich. Bei Marvel lag der Ertrag im Rahmen der Erwartungen. Der Bereich Data Center, KI-Chips also, läuft besser als erwartet. Das Data Center Business sieht Wachstumsraten von fast 40% im Vergleich zum letzten Quartal, aber das Business wird überschattet durch die anderen Bereiche, die allesamt teils wirklich erhebliche Einbrüche sehen. Der Bereich Enterprise Networking, Umsatzeinbruch fast 30% im Vergleich zum Vorjahr. Der Bereich Carrier-Infrastruktur, das sind die Telekom-Giganten, minus 40%. Der Bereich Autos und Industrie, minus 17%. Das darf man also nicht vernachlässigen. KI läuft, ne? Und darauf fokussiert sich die Wall Street, aber das andere Business ist von der Größe her nicht zu unterschätzen und dementsprechend sind die Aussichten für das jetzt laufende erste Quartal auch ziemlich mau. Die Umsätze werden mit 1,2 Milliarden die Ziele um 200 Millionen verfehlen. Man etabliert jetzt ein 3 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm und am 11. April gibt es einen KI-Tag bei Marvel Technology. Jeder macht jetzt KI-Tage. Bei Broadcom findet am 20. März auch ein KI-Tag statt und ich mache mal weiter. Montag haben wir die Ergebnisse von Oracle, die ja auch KI-anlehnend sind. Adobe meldet am Donnerstag, auch KI-anlehnend. Dann haben wir eine Rede von Nvidia CEO am 18. März bei der GTC-Konferenz. Dann haben wir die Micron-Ergebnisse. Wir haben die Microsoft New Era of Work-Konferenz am 21. März. Also man weiß schon, wie man das ganze Spiel so ein bisschen mit am Laufen hält. Und tatsächlich, das muss man ja auch sagen, bei Marvel und bei Broadcom sieht man, wie stark das Wachstum in diesen Segmenten auch tatsächlich ist. Ja. Machen wir mal weiter mit DocuSign. Da kann man es relativ leicht zusammenfassen. Es war alles inklusive der Aussichten besser als erwartet. Der Ertrag, die Margen, die Umsätze, die Aussichten für 2025, die Margenaussichten, also Hut ab. Da läuft's. Taiwan Semiconductor sagt auch, die Umsätze in den ersten zwei Monaten des Jahres laufen besser, als man erwartet hatte. Ich will MongoDB noch mit ansprechen. Da war das letzte Quartal stark. Die Umsätze lagen über den Schätzungen 460 Millionen. Geschätzt wurden 430 Millionen. Der Ertrag pro Aktie fast doppelt so hoch wie erwartet. Aber die Aussichten für das Fiskaljahr 2025 sind sehr, sehr schwach. Der Ertrag pro Aktie wird gerade mal bei 2,38 Dollar liegen. Die Wall Street hatte mit über 3,50 Dollar gerechnet. Das ist ziemlich mau. Man geht allerdings davon aus, dass in dem jetzt laufenden Quartal in einigen Segmenten mit der Boden erreicht wird. Okay, fein. Die Analystenreaktion Barclays senkt das Kursziel auf 458 und betont die Wachstumsaussichten für das Fiskaljahr 2025 mit einem Wachstum von gerade mal 14% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist selbst niedriger als die niedrigsten Schätzungen der Wall Street. Von daher dürfte das Potenzial der Aktie vorerst limitiert sein. So, jetzt kommen wir zu Gap und Costco. Costco ist ja eigentlich ein Langstreckenläufer. Die Aktie sieht heute vorbörslich schon Gewinnmitnahmen. Der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen. Man muss einmalige Steuerfaktoren rausrechnen. Wenn man das tut, wurden die Schätzungen trotzdem leicht übertroffen. Wenn man sich die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte anschaut, immer wichtig für so ein Unternehmen wie Costco, da gab es eine leichte Enttäuschung, also leichte Gewinnmitnahmen. Gap, die Bekleidungskette, schlägt die Ziele, vor allen Dingen dank der deutlich ausgeweiteten Margen. Sieht man oft aktuell, bei Target war es nicht anders. Die Margen werden ausgeweitet und das hilft letztendlich aus. So, noch ein Wort zu Rivian. Gestern wurde der R2 und der R3 vorgestellt. Ich muss ehrlich sagen, fantastische Autos, die sehen spitze aus. Könnte ich mir auch gut vorstellen, bei mir einen in die Garage zu stellen, wenn ich nur drankommen würde, ne? Denn so toll die Dinger aussehen, die wird es lange nicht im Angebot geben. Das ist schon mal der eine Haken. Und der zweite Haken, $45.000 Einstiegspreis für den R2. Wie will Rivian damit Profitabilität erreichen? Das ist das nächste große Fragezeichen, denn aktuell im abgelaufenen Quartal verliert Rivian im Schnitt pro Fahrzeug $43.000. $45.000 Preisziel für den R2. Und der R2 sieht ja nun sehr ähnlich mit dem R1, der wesentlich teurer ist. Kannibalisiert man sich da selber? Also da gibt es immer noch viele Fragezeichen. Aber ja, das Auto ist sehr gut angekommen. Rivian war auch am Tag der Vorstellung gestern dementsprechend freundlich. Reddit geht ja an die Börse. Und zwar geht man davon aus, dass man in der Woche vom 18. März wohl an die Börse geht. Einige sagen schon in der Woche vom 11. März. Der Zuteilungskurs soll in einer Spanne von $31 bis $34 liegen. Und Reddit versteht es natürlich auch, die eigenen Messaging-Boards mit zu instrumentalisieren. Wer vor dem 1. Januar 2024 ein Konto bei Reddit hatte, Wall Street Bets gehört ja auch im weiten Teil mit dazu, die dort sehr aktiv sind. Und man liest ja laut Goldman Sachs, die Reddit-Boards sind zurzeit wieder so aktiv wie im März 2020 nicht mehr. Und da bei einem IPO von Reddit zu sagen, jeder, der vor dem 1. Januar 2024 dort ein Konto hatte, könnte Sonderkonditionen bekommen, da wird natürlich automatisch schon Musik gemacht. So, zum Schluss noch ein Wort zu China, wie versprochen. Man merkt, dass die Stimmung hier sich weiter eintrübt. Und China investiert, will jetzt einen $27 Milliarden Fonds ins Leben rufen, um die hauseigene Chipindustrie zu fördern. Man betont auch, dass man die Integration amerikanischer Technologie weiter vermeiden möchte. In den USA wird wiederum nächste Woche abgestimmt im Senat und Repräsentantenhaus, erst im Repräsentantenhaus, ob ByteDance die Beteiligung an TikTok, also ob TikTok quasi von ByteDance divested werden muss, abgestoßen werden muss oder ob die App in den USA verboten wird. Ne? Also ob es dann wirklich so kommen wird, bleibt dahingestellt. Das ist auch für die USA nicht so einfach, aber es zeigt, wie viel Spannung da ist und leider Gottes nicht im positiven Sinne. Reuters berichtet auch, dass die Biden-Administration und Demokraten im Senat darauf drängen, die Strafzölle auf chinesische Elektroautos nochmal zu diskutieren, eventuell weiter anzuheben. Die sind jetzt schon relativ hoch. Also der Kampf zwischen beiden Lagern nimmt hier leider Gottes weiter zu. So, zum Schluss noch ein Blick auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche die Ergebnisse von Oracle am Montag, Kohl's am Dienstag, wir haben Lennar am Mittwoch, wir haben Adobe am Donnerstag und wir haben einige wichtige Wirtschaftsdaten. Die Verbraucherpreise, die werden sehr wichtig sein für den Februar am Dienstag, die Erzeugerpreise dann am Donnerstag und die Einzelhandelsumsätze und dann das Michigan-Verbrauchervertrauen. Ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass sich das Pendel jetzt so ein bisschen von Inflation auf Wachstum verlagert. Der Arbeitsmarkt war so ein bisschen schwächer. Der ISM, der Dienstleister und der Industrie zeigen auch so ein paar Risse auf. Und das, was den Markt zurzeit nach oben führt, ist vor allen Dingen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ob die Fed jetzt dreimal senkt, viermal senkt, zweimal senkt, sie wird senken in diesem Jahr. Das ist das, was für die Wall Street entscheidend ist. So, jetzt wünsche ich ein gutes Wochenende. Ich bin noch ein bisschen mit Covid-Kopf unterwegs, pflege jetzt mal die Familie übers Wochenende und dann am Montag geht es dann hoffentlich wieder mit Vollgas voraus. Gutes Wochenende, bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Hm. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.